und preist den Herrn für seinen Segen, für diese Möglichkeit zusammenzukommen. Noch einmal ein wunderbares, wichtiges, aber zugleich schweres Thema, Kindererziehung, die Gabe der Kinder, ein besonderes Geschenk vom Herrn und die Tatsache, dass Gott vorhat, diese Familie, die er gegründet hat, auch in der Welt zu vermehren. Es ist eine besondere Freude. Ich möchte aus der Bibel vorlesen. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. 1. Mose 1, Vers 28. Gott will, dass Kinder auf die Welt kommen, dass wir nicht egoistisch leben, sondern dass wir lernen zu geben. Und ich sage immer wieder, wenn man kein Beter war, vor dem die Kinder zu uns kamen in die Familie, lernen wir bei der Kindererziehung zu beten. Sie bringen uns das Beten bei durch die schwierigen Stunden manchmal, durch die Nöte, durch die sie gehen. Und wir flehen zu ihm um Hilfe und erleben auch diese Hilfe. Es ist ein Blatt hier zu verteilen. Unser Bruder wird das tun und wir haben 50 Kopien gemacht und wir wissen, wir brauchen einige mehr. Ich denke, eine Kopie pro Ehepaar oder pro Person, wenn man einzeln ist. Man kann ruhig die nehmen. Und ich bitte, wenn jemand das nicht bekommt, Sie werden gleich wieder kopieren. Wenn Sie fertig sind, dann werden wir vielleicht Hand hochheben und fragen, schätzen. Dann, wenn man nochmals 50 oder 75 macht, das reicht. Wir sollen Kinder haben, weil Gott uns befohlen hat, Kinder zu haben. Es ist ein Befehl hier in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 28. Seid fruchtbar und mehrt euch. Ich wurde einmal gefragt von einem Ehepaar, was hältst du, Roger, wenn du uns entschließen, keine Kinder zu haben und das nicht versuchen zu wollen, und dann fragte ich natürlich nach der Motivation, denn es ging mir um die Frage, sind Sie rebelliös, wollen Sie nicht, okay, hier Hand hoch, bitte, wer noch ein Blatt möchte, Hand hoch, ja gut, 75 oder so, dann reicht es. Nicht 200. Nun, geht es um die Frage der Rebellion gegen Gottes Aussage, Kinder zu haben, oder wollen sie egoistisch leben? Denn Kinder nehmen Zeit weg von Urlaub und von Plänen und Bauplänen und was weiß ich alles. Und Gott will, dass wir lernen, selbstlos zu sein und das auch weiterzugeben an die nächste Generation. Und das Ziel der Kindererziehung ist natürlich, dass sie heranreifen in das Ebenbild Jesu. Als wir begonnen haben mit der Erziehung unserer Kinder, haben meine Frau und ich dieses mehr oder weniger Zeitziel, die Zeitlinie vor Augen gehabt. Etwa bis zum 18. Lebensjahr mit der Kindererziehung abgeschlossen zu haben. Das heißt, dass die Kinder wissen, mit ihrem geistlichen Wandel mit Jesus umzugehen, dass sie wissen, mit ihrem Körper und ihrer Geschlechtlichkeit umzugehen, dass sie wissen, mit ihrer Zeit, mit dem Geld und mit einem Beruf und mit den Dingen umzugehen, so dass sie eine Ehe gründen könnten, dass sie das Haus verlassen mit 18. Der Grund, warum ich an 18 dachte, ist, weil ich zum Studium wegging, in einem anderen Teil des Landes von Amerika, von den Vereinigten Staaten. Ich bin aufgewachsen im Nordwesten, angrenzend an Kanada ist der Bundesstaat Washington. Und von der Mitte, von diesem Bundesstaat, bin ich gekommen und wir fuhren 48 Autostunden zum Studienort nach Indiana. Amerika ist sehr lang, sehr groß. Die Strecken sind sehr, manchmal öde, langsam und in 90 oder 100 Stundenkilometer fahren. Ich weiß, wie man schnell fährt. Ich habe das hier gelernt. Ich weiß, wie man das tut. Und da darf man es nicht und so fährt man langsam, langsam, langsam. Und damals waren keine großen Highways oder Autobahnen in USA da ist das erst später entstanden. Und so fuhren wir durch jede kleine Stadt und hinter den LKWs in den Städten. Und das dauerte viel, viel, viel länger. Heute ist es nur 40 Stunden. Damals 48 Stunden. Also wir haben erheblich gespart. Nun, und damals, meine Eltern waren so mit dem Telefon. Ferngespräche kosteten. Und meine Eltern waren sparsame Leute. Und so haben wir vielleicht einmal pro Semester ein kurzes Telefongespräch. Kurz bedeutet 30 Sekunden bis 90 Sekunden. Und so war ab und zu ein Brief und wenig Telefonat. Wir waren auf uns gestellt. Wir mussten lernen, mit dem Leben umzugehen, mit 18. Und es ist der Grund, oh, danke. Es ist der Grund, warum ich das im Auge gefasst habe, dass unsere Kinder bereit sind, auch uns zu verlassen mit 18. Und es ist eigentlich fast so dazu gekommen. Mit 18 zogen sie aus dem Haus, gingen zum Studium und nachher haben wir sie sehr wenig zu Hause gehabt, vor allem die älteren zwei. Und das steht nicht in der Bibel übrigens. Das war meine Zeitlinie. Es ist mir wichtig, dass wir alle wissen, was wir tun und warum und wo. Nun, es bedeutet, wenn man das als 18, als persönliche Zeitgrenze gesetzt hat mit den Kindern, dann muss man zügig dran arbeiten, dass sie diese Dinge lernen. Kindererziehung beginnt und man muss die Schritte vor Augen haben, man muss wissen, was man tut und man muss wissen, wie man das tut und warum man das tut. Das Ziel, das wir hatten bei der Kindererziehung, ist Römer 8, Vers 29. Römer 8, Vers 29. Und zwar dort sagt Paulus an uns Folgendes. Wir sind vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Mein Ziel war Christusähnlichkeit. Mein Ziel war nicht nette Kinder. Das ist viel zu niedrig, sondern mein Ziel war Christusähnlichkeit. Wenn ich nette Kinder haben will, damit wir gut aussehen, weil unsere Kinder nett sind, dann habe ich mich zum Mittelpunkt gemacht. Wenn ich aber Christusähnlichkeit vor Augen habe, dann habe ich das Wohl der Kinder vor Christus im Mittelpunkt. Viele Eltern, leider, erziehen ihre Kinder ziemlich selbstbezogen, ziemlich egoistisch. In diesem Drandenken, hoffentlich gefallen sie mir. Und Eltern zu sein, bedeutet, an das Wohl der Kinder zu denken. Ich bin dankbar für meine Eltern, die in ganz, ganz großartiger Weisheit uns so erzogen haben, dass wir lernten, Dinge zu tun. Und sie gaben uns viel Freiheit mit Verantwortung, aber viel Freiheit. Es war nicht eine ungesunde Eingrenzung. Ich wusste, was recht war und was Papa wollte und was Mama wollte und lernte Gehorsam von meinen Eltern. Aber damit kam viel Vertrauen uns entgegen von den Eltern, sehr viel Vertrauen. Und ich profitiere bis heute noch von diesem Vertrauen meiner Eltern. Nun, ich habe hier auf dem Blatt eine Liste der Erziehungshandhaben oder Dinge, die wir getan haben. Und ich habe versucht, das einzugrenzen. Es ist mehrfach gesagt worden diese Tage, aber ich wiederhole es heute Abend. Ich versuche, es einfach zu halten. Diese sechs Dinge, die ich hier aufgeschrieben habe, sind nicht alles, was man sagen könnte über Kindererziehung. Aber ich versuche es bewusst einfach zu halten, damit man das behalten kann. Je mehr man sagt und je mehr Nebenwege man geht, umso mehr vergisst man das. Und es ist am besten, man versucht es an einer Linie zu halten und es einfacher zu halten. Und es ist meines Erachtens einfach und auch umfassend. Jeder Satz beginnt mit den Worten "Liebe sie". Liebe die Kinder, liebe sie durch euer Gebet für sie und mit ihnen. Kindererziehung ist eine geistliche Sache. Es ist nicht physisch und nicht nur sozial, sondern es ist eine geistliche Sache. Wir wollen die Werte weiter vermitteln an sie, weil Gott sie gemacht hat. Es geht um Gott. Es geht um Gott in ihrem Leben und dabei ist ein Feind am Werk. Er wirkt dagegen. Er versucht, zunichte zu machen, was Gott will. Und so arbeiten wir mit den Kindern zusammen. Ich war so froh, als der älteste Sohn zum Glauben kam. Dann habe ich gewusst, jetzt haben wir den Heiligen Geist in ihm und ein Mitarbeiter wirkt mit. Ich war so dankbar, denn der Geist Gottes begann, ihn zu überführen von seiner Sünde und viele Dinge sind viel besser geworden. Liebe sie durch Gebet. Es ist nie zu früh, zu beginnen zu beten für die Kinder. Wenn man 15 Jahre alt ist und hier sitzt heute Abend, es sitzen wenige oder kaum Jugendliche, aber wenn Jugendliche hier sitzen, fang an jetzt schon. Selbst wenn du nicht verlobt oder verliebt oder daran denkst zu heiraten, Herr, wenn du mir Kinder schenkst, hilf mir, bereit zu sein, diese Kinder für dich zu erziehen. Hilf mir, Weisheit zu haben in der Erziehung. Eins ist mir klar, Gebete sind ewig. Oben im Himmel, Offenbarung 5, ist eine Schale. Und da steht im Text, in dieser Schale sind die Gebete der Heiligen. Meine Mutter betete für uns. Ich bin hier wegen der Gebete meiner Mutter, hundertprozentig. Damals zu der Zeit war mein Vater nicht unbedingt ein Beter, aber meine Mutter. Und ich habe manche Dummheiten gemacht, ich erzähle sie heute Abend nicht, aber manche Dummheiten gemacht und ich weiß, es waren die Gebete meiner Mutter, die mich davon abgehalten haben, dass ich katastrophal Schaden angerichtet hätte für mich oder für andere. Die Gebete der Eltern leben weiter und meine Mutter betete nicht nur für mich, sondern für unsere Kinder, für unsere Ehepartner. Sie betete ständig. Meine Mutter war ständig im Gebet. Eigentlich an unserer Universität. Vier Frauen haben sich zusammengetan und sagten, wir wollen wöchentlich für eine Stunde zusammenkommen, um für den Präsidenten, für alle Mitarbeiter und für alle Studenten namentlich zu beten. Diese Gebetsstunde ging über Jahre und meine Mutter hat mir gesagt, Roger, das ist vertraut, wir sagen keinen Namen und so weiter. Ich erfuhr nichts davon, nur dass sie das taten. Aber sie haben zwei Regeln. Das ist hier kein Quatsch, keine Quatschzeit. Wir geben uns ins Gebet und auch kein Essen. Aber Glas Wasser, ja. Aber wir sind hier für das Gebet. Und sie begannen zu beten und beteten für die Schule. Und in der Zeit war fast eine Verdoppelung der Schule während ihrer Gebete. Der Präsident hat eine Rede gehalten von diesen fürbetenden Frauen und pries den Herrn, dass sie beteten und fragte, wer nimmt ihre Stelle ein? Denn sie konnten es nicht mehr weitermachen. Eltern beten für die Kinder, Großeltern hier bete für die Kinder und Kindeskinder. Bete ständig, ich bete ständig für unsere Kinder und Kindeskinder namentlich. Schutz, Bewahrung, Segen, dass der Herr mit ihnen spricht. Das Gebet ist primär. Und diese Gebete meiner Mutter, es ist meine feste theologische Überzeugung, alle Gebete meiner Mutter sind noch voll aktiv. Sie ist wohl gestorben. Aber da ist die Schale oben im Himmel und es wird dort aufgehoben. Ihre Gebete sind noch da aktiv und das Segen bei uns, bei unseren Kindern und die Enkelkinder, ich bin 100% überzeugt, der Herr hört noch ihre Gebete. Großeltern, nimm das zu Herzen. Eigentlich, ich komme von, sagte ich, einer Dorfgemeinde, Dorf 300 Leute, Gemeinde vielleicht damals zu meiner Zeit 150 Personen, nicht alle aus dem Dorf sind, sie kamen von der umliegenden Gegend, vielleicht 1500 oder 2000 Leute in einem ländlichen Gebiet, landwirtschaftlich. 150 Leute in der Gemeinde, aus meiner Gemeinde sind 25 in den vollzeitlichen Dienst des Herrn gegangen. Von Afrika bis Alaska, total zerstreut dazwischen, Pastoren, Missionare. Und ich dachte, irgendjemand fing an, vielleicht ein paar Witwen in der Gemeinde, fingen an zu beten für uns, wo wir im Kabbelraum der Gemeinde waren. Und wir krabbelten und sie haben eine Liste gemacht und sie fingen an für uns. Denn Jesus sagte, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Jemand, der das ernst nimmt, erlebt Antwort darauf. Ich stand einmal vor der Gemeinde und sagte das. Ich kann kaum warten, bis ich in den Himmel komme. Und frag mal, Mrs. Fisher, warst es du? Hast du angefangen? Mrs. Culver, hast du es gemacht? Mein Bruder kommt anschließend auf mich zu, weinend an der Tür. Roger, ich war einer davon. Ich habe ihn umarmt. Gebete bleiben. Und Eltern für Kinder, wir in der Gemeinde, ein Netzwerk von Betern für die Kinder und Kindeskinder, dass in dieser horrendösen Zeit der Anfechtung Kinder Schutz erleben. Ich beneide kein Kind heute. Ich bin dankbar, 70 zu sein. Über die Zeit der Versuchung hinaus, wo die Versuchung der Jugend so unwahrscheinlich intensiv und ergreifend ist. Jugendliche sind heute mehr Dingen ausgesetzt, als ich zählen konnte damals. Sie sind greifbar an der Hüfte mit einem iPhone oder mit einem Telefon. Sie können ins Internet. Pornografie, damals, Pornografie war irgendwo in unserem Bundesstaat. Ich wusste irgendwo. Jetzt ist ihr hier in diesem Raum erhältlich. Und daher ist es Zeit, Gemeinde Gottes, Jesu Christi will uns im Gebet haben, Eltern für Kinder. Als die klein waren und meine Frau schwanger war, oft habe ich meinen Kopf auf den Bauch meiner Frau gelegt und betete mit meiner Hand drauf für das Kind. Ich wollte, dass meine Stimme gehört wurde. Und wisst ihr, es ist so, die Kinder können die Stimme der Eltern nachher erkennen. Ein Freund von uns, dessen Sohn in Frankreich lebte und mit einer Französin verheiratet ist, brachte ein Kind zur Welt und der Arzt sagte, machen wir einen Versuch. Und sie legten das Kind zwischen ihnen, Arzt auf der einen Seite, Vater auf der anderen Seite. Und der Arzt redete und redete und dann sagte der Arzt, reden Sie zum Vater, sagte, reden Sie. Und das Säugling, ein Tag alt, wendet den Kopf dem Vater zu. Er sagte, das geschieht immer. Kinder im Mutterleib erkennen unsere Stimme. Und daher betete ich oft. Dann kam unser erster Enkel kam auf die Welt. Wir besuchten meine Frau und ich besuchten unseren Sohn. Und er und seine Frau hatten ein Bankettabend. Und sie brauchten einen Babysitter. Und wir haben uns gemeldet und wir sagten, gerne passen wir auf ihn auf. Und es war in einem besonderen Touristengebiet und meine Frau wollte die Geschäftshäuser, Fenster mal angucken. Ich sagte, geh nur, guck die an, ist schön. Und ich habe den Kleinen auf dem Schoß gehabt, der schlief. Und ich habe meine Hände auf seinen Kopf gelegt. Ich erzählte, er ist erst 15. Wir waren da über Weihnachten und ich erzählte ihm, was ich mit ihm gemacht hatte. Meine Hände auf seinen Kopf und ich betete, Herr, alles, was in diesem Kopf passiert, soll dir gefallen. Ich bitte, bewahre ihn. Die Ohren in die Hände genommen und ich betete für all das, was in die Ohren kommt. Ich betete, legte meine Hände auf seine Augen, meine Finger und betete. Ich betete für den Mund. Ich betete über seinen ganzen Körper eine ganze Stunde lang. Der Junge war in Tränen, nachdem ich das erzählt habe. Ich denke, wir sollen beten für die Kinder und Enkelkinder und jede Möglichkeit nehmen, sie vor Gott zu bringen. Und dann, wenn sie kommen, mit ihnen. Und das Stellenwert vom Gebet den Kindern weiterbringen. Wir beteten mit unseren Kindern ständig daheim. Und in meinem Kurs Prinzipien und Praxis des Gebets, da habe ich die Auflage, die Studenten müssen einen Gebetspartner finden. Sie müssen mit diesem Gebetspartner, das ist Auftrag oder Aufgabe vom Kurs, eine Stunde mit dem Gebetspartner beten. Und eine Studentin in der Klasse leitet unsere Jugendgruppe. Und sie sagte anschließend, nachdem ich die Aufgaben erklärt hatte, sie kam auf mich zu, wie wäre es, ich bete mit eurer Tochter. Oh, danke schön. Danke. Wie wäre es, ich bete mit eurer Tochter? Ich habe sie fast umarmt. Ich sagte, absolut. Und so ist meine 13-jährige Tochter zu einer 20-jährigen Studentin ins Wohnheim, Studentenwohnheim eingegangen, eingelaufen. Denk mal an das, wie meine Tochter denkt, als 13-Jährige. Aufschaut auf eine 20-Jährige oder 21-Jährige. Jede Woche kommt sie rein und sie beten zusammen eine Stunde. Könnt ihr euch vorstellen, dass das prägend war für meine Tochter? Es hat unterstrichen, was wir zu Hause taten. Eine tiefe Freundschaft wurde geschlossen. Aus meiner Tochter wurde durch diese Erfahrung eine Beterin. Und heute betet sie ständig. Sie hatte schwierige Zeiten, als sie im Ausland war. Und sie kam heim noch mehr in leidenschaftlichem Gebet. Wenn Kinder beten, ist das wichtig. Unser ältester Sohn kam zur Militärakademie zur Ausbildung. Ich war natürlich in Frage. Es war gleich im ersten Sommer. Da haben sie diese harten Wochen in der Probezeit und in Training. Und endlich nach 6 Wochen konnten wir uns sprechen am Telefon. Und am Telefon sagte er mir, Papa, könntest du für etwas beten? Könntest du beten, dass, über das Ende vom Satz weiß ich nichts mehr, nur hängen geblieben ist, er wollte meine Gebete. Und ich atmete auf und ich sagte, Herr, ich bin sicher, alles wird gut. Meine Gebete sind ihm wichtig. Und so ist es geworden. Ich bin so dankbar, dass ihm unsere Gebete wichtig waren. Und ich bin sicher, es gibt einige hier, deren Väter und Mütter für sie gebetet haben und Großeltern für sie gebetet haben. Euer Leben ist geprägt in massiver Weise durch das tragende Gebet von anderen. Das Zweite auf der Liste, liebe sie durch Vorbild. Sie tun nicht so sehr, was wir sagen, sondern sie kopieren uns. Meine Frau macht Stickerei, keine Bilder. Und sie hat ein Bild gestickt für mich, als wir noch nur Söhne hatten. Und unten am Bild diesen Spruch. Es ist ein Bild von einem Vater und von einem kleinen Sohn. Und darunter steht, kleine Jungs folgen mir. Es ist erschreckend, wie viel Vertrauen uns entgegengebracht wird von kleinen Kindern. Wir sind ihr Bezugspunkt im Leben. Unser ältester Sohn kam einmal auf mich zu, sagte, Papa, was ist das deutsche Wort für Crocodile? Nee, für Alligator, Alligator. Ich habe nicht über Alligatoren in der Predigt gesprochen und wusste das Wort nicht. Krokodil wusste ich. Ich sagte, Ryan, ich weiß es nicht. Und er dreht sich um und im Umdrehen geht er weg und dabei sagt er, Adam weiß es wahrscheinlich niemand. Nun, er hat sich eines Besseren belehren lassen inzwischen, aber es geht mir nur um diesen Satz, dass ein Kind so viel Vertrauen hat, so hoch schaut auf Vater und Mutter. Und unser Vorbild, wenn wir Beter sind, wollen sie beten. Wenn wir in die Gemeinde gehen, sie machen das, was wir machen. Sie kopieren uns und unser Vorbild prägt. Ich bin so dankbar für das Vorbild meiner Eltern. Ich erzählte eben vorhin von den offenen Händen, Mein Vater war ein großzügiger Mensch. Und jetzt, wo die Kinder zu mir kommen, ich überlege, mein Papa war großzügig. Ich bin dankbar, er war großzügig. Ich möchte meinen Kindern gegenüber großzügig sein. Hände offen. Und wenn sie was brauchen, gerne geben, um zu unterstützen. Vorbild. Wie ist unser Vorbild den Kindern gegenüber? Paulus, in seinem Dienst in der Leiterschaft, wir sahen das heute Morgen, Paulus in seinem Dienst in der Leiterschaft hat ständig Bezug genommen auf sein Vorbild. Es ist etwas Schwieriges dabei. Nämlich, sie gucken uns an zu jeder Tages- und Nachtzeit und wir können uns nicht verstecken und sie wissen, ob wir aufrichtig sind oder nicht. Das können wir nicht verheimlichen. Sie können unsere Schau schnell begreifen oder sie können wissen, ob es aufrichtig ist. Meine Frage ist an uns heute Abend, wie ist die Aufrichtigkeit bei der Erziehung? Können Sie sehen, wir wandeln mit dem Herrn, wir leben es so vor, dass Sie es als schmackhaft sehen, Sie wollen es auch tun, weil wir es tun, weil es uns wichtig ist. Ich bin überzeugt, dass der Herr unser Vorbild mehr benutzt, als wir denken und benutzen will, als wir ahnen. Das Dritte, liebe sie durch ständige Bestätigung und Annahme, Lob, Umarmung, Freundlichkeiten, dass sie Geborgenheit erleben. Ich sagte früher in einer Stunde, das Stillen vermittelt Geborgenheit. Die Kinder sollten wissen, ständig, wem sie gehören und dass sie angenommen werden, sind, wie sie sind. Und unsere Annahme, unsere Bestätigung soll nicht nur wegen Leistung kommen. Hast du gut gemacht, das ist Leistung. Sondern ich bin dankbar, dass es dich gibt. Es ist wichtig zu sagen, das hast du gut gemacht. Das will ich nicht in Frage stellen. Aber nicht nur solche Bestätigung geben, sondern ich bin dankbar für dich, wie du bist, deine Art, deine Freundlichkeit, deine Liebe für Jesus. Und das mitteilen. Ich bin nicht zu alt, dass ich das gelegt habe. Im Gegenteil, ich beobachte unsere erwachsenen Kinder bei der Kindererziehung. Und ich bin zu denen gegangen, die Kinder haben, und habe gesagt, ich bin so dankbar für eure Erziehung, eure Kinder, vor allem die erst ältesten zwei. Ihr macht die Kindererziehung viel besser, als wir es bei euch gemacht haben. Ich bin so dankbar für das, was ihr tut, dass ihr es so ernst nehmt mit der Erziehung eurer Kinder. Wir hatten ein Paar in unserer Wohnung, hatten ein Kind, und die Eltern haben überhaupt nicht gewusst, wie Grenzen setzen. Und ich hoffe, dass keine Katastrophe daraus entsteht, aber nach meiner Beobachtung ist Katastrophe im Werden, es sei denn, sie sich ändern. Denn das Kind konnte machen, was es wollte. Wir haben es hier eingeladen, das Ehepaar eingeladen zum Essen. Und nach etwa 20 Minuten haben beide gesagt, wir müssen gehen. Sie konnten ihr Kind, ihr Sohn nicht unter Kontrolle halten. Und sie verabschiedeten sich und gingen. Mir tat's leid. Und da bin ich zu unseren Kindern gegangen und habe gesagt, danke dafür, dass du unsere Kinder, Enkelkinder so weise erzieht. Es ist auch noch einmal die Annahme, die Bestätigung, selbst wenn sie älter sind. Zu wissen, dass wir sagen, wir haben sie lieb. Und wir schätzen sie. Ich habe die Geschichte, glaube ich, erzählt von unserer Tochter in der Straßenbahn mit meiner Frau. Oder war das woanders? Hier. Die Geschichte erzählt, dass meine Tochter ständig gesagt hat, dass sie sie liebt. Mein ältester Sohn ist Mitarbeiter im Pentagon. Und wenn wir uns ansprechen am Telefon, zum Schluss, Papa, ich hab dich lieb. Unser Sohn in Taiwan, Papa, ich hab dich lieb. Am Telefon, nicht zu alt für solche Worte. Und diese Bestätigung kam und kommt ständig aus ihren Lippen. Wir haben versucht, auch durch Umarmung und durch Anerkennung ständig diese Annahme auszusprechen, auszudrücken. Ich betrachte das so, das Wasser, wenn ich sie vergleichen würde mit einem Fisch, das Wasser, in dem sie schwimmen, sollte Annahmewasser sein. Sie sollten ständig umgeben sein von Annahme. Denn der nächste Punkt kommt in der Liste. Der nächste Punkt hat mit Disziplin und Korrektur zu tun. Nun, wir haben 35 Jahre lang ein Kind unterm Dach gehabt. Der Älteste kam und bis die Letzte ging zum Studium, war ununterbrochen 35 Jahre lang ein Kind unterm Dach. Und wir haben viel gelernt und ich bin dankbar, dass das letzte Kind leichter zu erziehen war als das erste Kind. Denn ich habe schon bestätigt, dass wir meinten, verrückt zu sein, und waren sicher, er war verrückt, und waren ziemlich sicher, wir sind auch verrückt geworden. Wir waren unterwegs im Wagen nach Europa. Wir fuhren los von Indiana nach New York mit der ganzen Habe, die wir hatten, im LKW hinter uns. Ich fahre am Lenkrad, es ist Juli und es ist sehr heiß, 40 Grad, 38 Grad. Wir sitzen in einem nicht klimatisierten LKW und fahren. Und plötzlich schreit meine Frau beim Stillen des Kindes, er hat gezahnt und er hat sie gebissen. Das ist vielleicht nicht so schlimm, aber dann schaute er hoch und hat es noch einmal getan. Er wusste, was er tat. Oh. Und sie hat angefangen zu weinen, das geht nicht gut, wir fahren nach Deutschland und jetzt macht er das. Es fing bei ihm sehr früh an und dann mit 15 Monaten kam die Schwiegermutter zu Besuch. Und wir haben es erlaubt, dass er auf den Stuhl klettert in der Wohnung. Wenn er runterfällt, ist es nicht weit, tut ein bisschen weh, er lernt, sich festzuhalten, er lernt dabei. Ein bisschen Schmerzen ist okay, nicht sich kaputt machen, nicht Kochherd anfassen, sondern vom Stuhl runterzufallen, das geht noch. Und die Oma sah ihn auf dem Stuhl und sie sagte, oh, Ryan, nein, 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 nein. Oh, Ryan. Und sie hat ihn runtergeholt vom Stuhl. Und er stellt sich auf und dann macht er. Und ich sagte, oh. Und das war nonverbale Kommunikation. Und ich sah zu und ich dachte, oh, 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 das geht nicht gut aus. Und ich mache die Brille runter. Deswegen, weil ich etwas zeigen will. Ein paar Tage später hat sie ihm trockengelegt. Ich war auch in der Wohnung, die Wohnung war klein und meine Frau war in der Sprachschule. Und plötzlich macht er so, so hart er konnte. 15 Monate alt, die Oma. Oh. Oh, was macht man? Und dann habe ich korrekt zurechtgewiesen und er hat geweint und die Oma hat geweint und ich war der Buhmann. Oh, oh Herr, wie soll das weitergehen? Sie war 4 Wochen mit uns, ich fuhr sie wieder zurück nach Frankfurt und nahm ihn auf dem Arm so weit mit, wie nicht Passagiere gehen können. Gib der Oma einen Kuss bitte rein. Pff, noch einmal ins Gesicht. Das war der Abschied. Wir wollen Kinder erziehen, die ehren, die Eltern und Großeltern ehren. Puff, macht er. Oh, ich kann euch sagen, das war schwer für mich. Nun, er ist stur gewesen, bis geht nicht mehr und hartherzig und wir haben Sturm gebetet und viel mit ihm gebetet und gesprochen über Jesus. Und etwa mit 4 erkannte er das Evangelium, kam und sagte, Papa, ich will Christ werden. Ich erklärte noch einmal das Evangelium. Es war ihm absolut deutlich und klar. Und er nahm Jesus auf. Und ab da begann eine großartige Änderung in ihm. Denn der Heilige Geist war in ihm. Er hatte noch diesen starken Willen, aber der Geist Gottes wirkte an ihm. Und eins kann ich uns sagen heute Abend, Kinder mit einem starken Willen sind nicht übel. Das ist Eicheholz, das ist Hartholz, das ist nicht Fichte, das ist nicht Tannenbaum, sondern es ist Eiche. Das Holz ist hart und sehr stabil im Wind. Wenn der Heilige Geist Sturheit in die Hände bekommt, der Heilige Geist verwandelt Sturheit in Treue. Und Treue ist sehr gefragt. Und als er dann zum Militär kam, er war der Nichttrinker auf dem U-Boot. Er war derjenige, der verantwortlich war für Bibelstunden und Gottesdienste. Und es juckte ihm nicht, dass andere irgendwo hingingen. Er war sehr enttäuscht, dass manche, die mit ihm und seiner Frau zum Gottesdienst gingen als Paare, dass diese Männer dort in der Ferne in die Strip-Joints gingen, und böse Dinge gemacht haben. Das war ihm sehr enttäuschend, aber er hat es nicht gemacht. Wir beteten natürlich auch mit Sturm, dass der Herr ihn bewahrt. Und ich bin dankbar, dass Gott durch den Heiligen Geist auch trotz unserer vielen Fehler bei der Erziehung sein Herz gewonnen hat und dass Gott dieses sture Herz in Treue verwandelt hat. Und es ist ihm völlig egal, was andere tun. Wenn Gott von ihm was will, er tut es, auch heute noch. Und er zieht seine Kinder auch so. Diese 5, 6 Söhne, die er hat, er erzieht sie auch für den Herrn, im Herrn, zur Treue. Und ich bin so sehr dankbar dafür. Nun, und man kann, die Bibel sagt, die Korrektur, keine Züchtigung des Herrn dünkt sich zur Freude, sondern zur Traurigkeit. Es sind die Folgen von einer Fehltat, und die Folgen müssen kommen, dass man lernt, dass das Kind lernt, zu gehorchen. Nun, wir haben unsere Kinder nicht erzogen zu gehorchen, damit es uns leichter geht. Ich habe einen Freund in Deutschland, einen amerikanischen Freund, dessen Söhne bei uns am Ort wohnen und seine Söhne heirateten und er kam einmal, um bei dem zweiten Sohn die Hochzeit durchzuführen und sein Sohn ist so höflich und so zuvorkommend und so in Ordnung. Und ich habe auch den Eltern gesagt und vor allem dem Vater gesagt, Dave, es ist fein, so wunderbar, was du gemacht hast in der Erziehung mit diesem Sohn. Roger hat er gesagt, ich erinnere mich an ein Gespräch, als er klein war. Wir standen da und der Kleine hat den Vater angespottet. Vielleicht war er 3. Und irgendeine Mimik gemacht im Gesicht und so abfällig. Und ich sagte zu ihm auf der Stelle, Dave, ich möchte dich aufmerksam machen auf diesen Bibelvers. Sprüche 30, Vers 17. Ein Auge, das den Vater verspottet und es verachtet, der Mutter zu gehorchen, das werden die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Das heißt, es gibt negative Folgen für Ungehorsam und es ist zum Schutz des Kindes, dass das Kind lernt zu gehorchen. Es tut dem Kind nichts Gutes, nicht zu lernen zu gehorchen. Ich schütze das Kind. Es ist mir nicht, dass es leichter wird, sondern dem Kind. Ich muss anders denken, ich muss weg von mir denken. Herr, ich will mein Kind bewahren. Denn wisst ihr was? Die Stoßstange von einem LKW ist gnadenlos. Und deswegen, wenn ich sage, komm zurück, in dem Moment will ich nicht, warum? Hören, sondern ich möchte Gehorsam haben zum Schutz des Kindes. Ein Missionar, habe ich gelesen, war in Afrika. Und er kommt aus seiner Wohnung, vor dem Haus ist ein Baum. Der Junge, so wie Missionarskinder sind in Afrika, sehr sportlich und klettern. Und er ist natürlich oben auf dem Baum, auf dem Ast. Und der Vater kommt aus der Tür und sagt, Johnny, spring jetzt runter, sofort. Und der Junge hat nicht gesagt, warum? Sondern er sprang. Und in dem Moment, eine giftige Schlange, gleich über dem Jungen, griff nach dem Jungen. Und er war nicht mehr da. Er ist gesprungen. Gehorsam nach der Schrift soll kommen, nachdem gesprochen wurde. Nicht nachdem man jegliche Geduld verloren hat und laut schreit. Ich habe einen Kurs belegt im Unterricht. Und der Dozent hat gesagt, es gibt Eltern, die eine besondere Lautstärke erreichen. Und wenn die besondere Lautstärke erreicht wird, dann weiß das Kind, Papa meint's jetzt. Und er sagte, die Ich-meine-es-Stimme und die Ich-meine-es-Lautstärke sollte leise sein können. Ich habe gesagt, heb das auf. Nicht, dass man schreien muss, sondern dass man in einer verständnisvollen Weise dem Kind klar macht, jetzt ist zu folgen. Und wenn es lernt zu folgen, dann ist es zum Schutz für das eigene Kind. Es hilft dem Kind, Disziplin zu lernen. Und es war der älteste Sohn, er war vielleicht 10. Ich stehe um 4:45 meistens auf und ich stand auf und der war schon auf und angezogen. Was denn du? Sagte er, ich bereite mich auf eine Prüfung vor. Er hat die Uhr in sich, er hat den Drang in sich, sich vorzubereiten. Er ist diszipliniert. Diese Disziplin kommt dadurch, dass ein Kind lernt, das Leben einzuteilen. Und als er studierte, er sagte, ich habe meinen Tag eingeteilt auf 10 Minuten Einheiten, damit ich auch durch alle Aufgaben durchkomme. Viel disziplinierter als ich. Und ich denke, diese Disziplin weiterzugeben, hilft dem Kind. Es ist eine Tragik, dass so viele das nicht lernen. Als wir in Deutschland ankamen, 1969, sind die Folgen der antiautoritären Kindererziehungswelle gleich nach dem Krieg 20 und 25 geworden. Die waren herangewachsen und wir lernten einige kennen. Und sie kommen zum Glauben. Und Folgendes, wir setzen uns hin in Jüngerschaft und ich lehre das Beten und Bibel lesen und entdecke ich Bitterkeit gegen den Vater. Ich sage, du solltest gehen zum Vater und das in Ordnung bringen. Oh ja, das ist richtig. Ich gehe zum Vater diese Woche. Und dann habe ich gesagt, und die Bibel lesen, ich mache das, jeden Tag mache ich das. Beten, ja, ich mache das. Es ist wichtig, dass ich das tue. Und wir treffen uns die nächste Woche. Oh, ich habe die ganze Woche gebetet. Wie ist es mit dem Vater? Oh, das habe ich nicht gemacht. Oh, wie ist es mit dem Bibellesen? Oh, das auch nicht. Und wie ist es mit dem Gebet? Oh, das auch nicht. Und ich stellte fest, Kinder, junge Männer, die nicht gelernt haben, als Kinder zu gehorchen, haben einen großen Schaden. Denn als Erwachsene, wir heißen das auf Deutsch, labil. Sie können sich nicht zu nichts durchraffen, dass sie sagen, ich mache das. Disziplin fehlt. Ich habe viele in der Jüngerschaft, die zum Glauben kamen. Und sie kamen nicht durch zum Durchbruch, zu Standhaftigkeit im Glauben, weil sie nicht entscheidungsfähig, entschlussfähig, dass sie eine Sache durchziehen. Vielleicht ist es besser heute, aber zu der Zeit hatte ich viele. Und es war mir eine große Not. Und ich ermutige deswegen, zum Wohl des Kindes Gehorsam beizubringen, damit sie lernen, das, was Gott will von ihnen. Und damit sie bereit sind, auch ihm zu gehorchen. Ich habe einen sehr guten Freund, er war Atheist bis 40. Seine Frau kam zum Glauben in Stuttgart und dann kam er. Er brachte sie zur Gemeinde, es war Sommer, er sitzt draußen im Wagen, solange sie im Gottesdienst sitzt. Kommt Herbst, kommt kalt und wir haben gesagt, David, komm doch rein. Und er sitzt hinten und hört und geht und kommt und geht. Und dann geht er auf eine Freizeit und dann bekehrt er sich. Und als ich erklärte in der Jüngerschaftsanleitung von Gehorsam, er sagte, du, Roger, mein atheistischer Vater brachte mir Gehorsam bei. Und ich sehe, sehr nützlich war das für mich jetzt. Ich weiß, was es bedeutet, Gott zu gehorchen. Denn mein Vater brachte das bei. Das, was wir in der Erziehung tun, hilft später in dem Umgang mit Jesus. Übrigens, David, ein Engländer, mit seiner deutschen Frau Louise, zogen nach England, Neuseeland. Und er ist Pastor geworden, viele Jahre lang, jetzt in Ruhestand. Durch das Zeugnis von seinem Leben sind andere Menschen näher zu Jesus gekommen. Preis den Herrn. Wisst ihr, Diese Seite könnte uns fast manchmal erdrücken, diese Disziplin-Korrektur-Seite. Ich sage, an diesem Punkt haben wir schier verzweifelt. An diesem Punkt habe ich so viel und so Sturm gebetet, so oft, Herr, hilf, Herr, hilf. Wir meistern das nicht, wir kommen nicht zurecht. Geschwister, gib nicht auf mit dem Gebet, wenn Gott euch ein schwieriges Kind geschenkt hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es etliche Eltern hier gibt, die so sind wie ein Mitarbeiter, von dem ich gestern eine Mail bekam. Roger, bete weiter für unseren Sohn. Der Sohn ist auf einem falschen Weg. Und ganz besonders ist es mir ein Vorrecht, für ihn zu beten, für die Familie. Vielleicht ergibt sich, dass ich mit ihm sprechen kann, aber ich spreche mit dem Herrn über diesen Sohn ständig, dass er zum, zurückfindet zu Jesus. Und wenn du Kinder hast, die momentan weg vom Weg mit Jesus sind, gib nicht auf. Gib das Beten nicht auf. Mein Bruder ging so tief in die Welt, ich will gar nicht wissen, was er tat. Das, was ich weiß, tut so viel weh. Ich möchte gar nichts mehr wissen. Und 15 Jahre lang war er tief in der Welt. Und dann, und ich betete, Herr, tue, was du tun musst, um ihn zurückzuholen. Ist er nicht Christ? Rette ihn. Ist er noch Christ? Du weißt es. Es ist mir egal. Ich weiß es gar nicht. Tue, was du tun musst, dass er zu dir kommt. Und der Herr ruinierte meinen Bruder finanziell. 2 schlechte Ernten oder 3. Er ist Farmer gewesen. Und er stand vor dem Bankrott. Und das demütigte meinen stolzen Bruder. Und jetzt haben wir eine Beziehung. Er geht mit dem Herrn, er dient in einer Gemeinde seit 10 Jahren. Er geht mit Jesus. Und ich ermutige, gib das Beten nicht auf, wenn ein Kind auf einen Irrweg gekommen ist und nicht mehr mit Jesus lebt. Das nächste. Liebe sie durch Lehre und Training von der Bibel und auch andere Persönlichkeiten. Wir haben in unserer Ehe die Gewohnheit zugelegt, die Bibel laut vorzulesen, sagte ich jetzt schon. Und wir sind dabei, das 8. Mal die Bibel durchzulesen oder das 9. Mal, irgendwo in dem 8 oder 9, ich habe es nicht mehr im Kopf. Und lesen laut vor. Wir haben das getan, solange die Kinder da waren. Und in Stuttgart war es schön, denn in der deutschen Schule gibt es kein Mittagessen. Die kamen zur Schule und kamen dann zum Mittagessen heim. Wir konnten am Mittagstisch die Bibel lesen. Und am Abendbrotstisch habe ich Missionsbücher gelesen. Spannende, ergreifende Geschichten. Ich würde eins lesen und dachte, ah, perfekt für die Buben, perfekt für die Kinder. Und so habe ich das, abends habe ich mich hingesetzt und angefangen, eine Biografie zu lesen von einer Missionarin. Wisst ihr, das sind Helden. Leute, die mit Jesus Dinge erlebt haben, die ich nie vorleben kann vor meinen Kindern. Ich wollte andere Helden, andere Vorbilder vor meine Kinder bringen. Und ich habe gewusst, dass es ansetzt. Ich lese ein spannendes Buch und ich komme zum Ende vom Kapitel und dann kommt das Verlangen, Papa, noch ein Kapitel bitte, noch ein Kapitel. Ich sage, nein, das kommt morgen. Und da war Haken voll drin. Ich wusste, sie interessieren sich für die nächste Installation der Geschichte, für den nächsten Abschnitt. Und ich dachte, preis den Herrn. Denn diese Geschichten sind von Leuten, die namhaft sind in der Welt. Das Buch, Die Zuflucht von Corrie ten Boom, lasen wir. Dann fuhren wir nach Dachau. Dann fuhren wir nach Holland und besuchten das ten Boom Haus in Holland. Wir haben unsere Kinder besuchten die Eltern 2 Anne-Frank-Schule in Stuttgart. Also lasen wir das Tagebuch der Anne-Frank. Und dann fuhren wir nach Holland und besuchten das Haus. Dass sie wissen, diese Persönlichkeiten sind Helden. Und das haben wir mit vielen getan. Auch haben wir durch Übernachtungsgäste bei uns in der Wohnung, haben wir viele, viele Christen, Missionare von Afrika bei uns gehabt. Denn von unserer Mission, wir haben in der Zentralafrikanischen Republik 2000 Gemeinden, 2000 plus Gemeinden von unserem Gemeindeverband in den USA, über 200.000 Christen, und die Missionare würden über Europa fliegen und sie würden bei Pews übernachten, oft. Und sie sitzen am Tisch und erzählen von Afrika. Boah, könnt ihr denken, was unsere Kinder dabei gedacht haben. Das ist eine Möglichkeit der Prägung der Kinder in vielem, was von der Bibel kommt. Und dann, in der Zeit haben wir als Familie auch Bible Memory getan. Ist das hier jemandem bekannt, Bible Memory? Niemand bekannt. Oder eine Person, ein, zwei Personen. Es ist eigentlich sesshaft in Stuttgart und nicht weit von uns. Und wir kamen in Kontakt und haben dann auswendig, Bibelverse auswendig gelernt und sind jährlich schon einmal im Jahr auf Freizeiten gegangen. Die ganze Familie. 50, 100, 150 Bibelverse, wir Eltern mitgelernt, mit aufgesagt. Schrift auswendig lernen. Vieles, was ich zitiere heute in diesen Tagen, habe ich gelernt, dort, zu der Zeit. Die Schrift auswendig lernen. Wie soll ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Indem er sich hält nach deinem Wort. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Pfad. Und ein Kind soll das lernen. Die Wichtigkeit, die Tragweite des Wortes Gottes und die Wichtigkeit, das zu Herzen zu nehmen, dass sie in sich moralische Werte, geistliche Werte gewinnen. Der älteste Sohn, wir haben die Bibel vorgelesen am Tisch und wir haben uns entschlossen, wir nehmen für eine kurze Weile eine Übertragung. Es war nicht die Übersetzung, sondern eine Übertragung im Englischen. Ich würde das sowieso nicht kennen, das ist Englisch. Und so haben wir die Verse gelesen und meine Frau oder ich, wir würden sagen, das ist interessant formuliert, wie es wohl in einer guten Übersetzung ist. Und wir haben dann eine Übersetzung aufgeschlagen. Ah, okay. Weißt du, wenn man eine Übertragung nimmt, es ist nicht eine Übersetzung und oft nicht vielleicht eng gebunden zum Urtext. Und das machten wir vielleicht dreimal. Frage, wie das ist im Urtext oder in einer Übersetzung. Und dann fing er an zu weinen. Wenn es nicht richtig ist, dann tu es weg, hat er gesagt. Okay, wir haben es weggetan. Und ich wollte, dass er Freude gewinnt zur Bibel. Die Bibel lesen, die Bibel vorlesen. Der Älteste war so interessiert in Israel. Wir haben eine Israelreise gemacht. Haltet euch fest. 12 Tage, Flug, Übernachtung, Bus, alle Mahlzeiten, $250. Das ist ein Preis. Und wir nahmen ihn mit nach Israel, weil er so interessiert war. Und ich habe gesagt, man gibt Geld für viele Dinge aus. Warum nicht nach Israel mit unserem 6-jährigen Sohn? Dass er weiß, dieses Land ist wahr und Gott lebt, Jesus Christus lebte hier. Später beim Militär im U-Boot, sie machten einen Stopp in Haifa und er durfte Israel nochmal sehen. Konntest du dich erinnern an manches? Er sagte, ja, ich konnte mich. Weißt du, die Bibel schmackhaft machen durch Training von der Bibel, da steht ja Sprüche 22, Vers 6. Gewöhnt einen Knaben an den Weg, den er gehen soll, so lässt er nicht davon, wenn er alt wird. Sprüche 22, Vers 6. Das Wort gewöhnen ist nicht treiben. Man könnte das übersetzen mit diesen zwei Wörtern schmackhaft machen. Es soll den Kindern schmackhaft gemacht werden, Gott zu folgen. Es wurde gebraucht für ein neugeborenes Kind und die Hebamme hat etwas Süßes auf den Mund oben getan, dass das Kind saugen wollte. Schmackhaft machen. Gottes Wort, Gottes Weg positiv schmackhaft machen für das Kind, dass wenn es bärtig wird, das Wort alt ist nicht 70, ich bin 70, sondern wenn es bärtig wird, so ist die wörtliche Übersetzung von dem Wort alt, wenn es reif wird, es den Weg nicht verlässt, sondern auf dem Weg bleibt. Und so haben wir die Aufgabe zu lehren, weiterzugeben. Bei der Hochzeit von einem unserer Söhne, auf der Hochzeit haben sie uns Eltern gedankt und ein Sohn sagte, Papa, danke, dass du die Bibel und diese Bücher gelesen hast. Das prägte mich. Mein Sinn war Prägung. Ich möchte prägen, dass es drinnen ist und bleibt und diese Prägung hält. Preis den Herrn. Auf der Hochzeit konnte er sagen, das hat mich sehr geprägt. Und das Letzte. Liebe sie durch Vergebung. Vergib ihnen. Komm nicht auf die Idee, wenn du zornig bist, ihnen was Böses zu tun, sondern vergib ihnen. Und wenn du Fehler machst, wenn du Sünde begehst, bitte um Vergebung. Ich habe gesündigt gegen dich, ich bitte um Vergebung. Ich weiß es nicht, wie viele Kinder, jetzt vielleicht 20, 25 oder 18 oder 17, zu mir kamen im Gespräch und weinend vor mir standen und gesagt haben, wenn mein Vater nur einmal zugeben würde, dass er falsch gehandelt hatte, würde ich ihn für glaubwürdig halten. Aber so wie es jetzt ist, weil er nicht zugibt, dass er falsch gehandelt hat, will ich mit ihm nichts zu tun haben und will ich mit seinem Gott gar nichts zu tun haben. Es ist die Bitterkeit, die da entsteht, wenn man nicht aufrichtig echt ist und sich zu seinen Fehlern und Versagen und Sünden stellt. Wir waren in Darmstadt. Der jüngste Sohn war 4 oder 5. Und ich sagte zu den Jungs, wir fahren gleich, 10 Minuten. Der Jüngste ging zum Auto und stieg ein. Ich steige ein und weil sie unter 12 waren, mussten sie hinten sitzen. Und sie kommen rein, sitzen im Auto und der Junge, der Jüngste, beginnt zu quengeln und dann zu schreien und schreit. Ich wurde laut, Lamar, sei still. Dann wurde ich sehr laut, habe ihn angeschrien, der schrie noch weiter. Fuhr ich rechts ran, drehte mich um und schlug ein paar Mal drauf, sagte, sei still, und er wurde still. Ich fuhr wieder in den Verkehr und mein Gewissen schlug wie verrückt. Ich fuhr rechts ran, schaltete den Motor aus, drehte mich um, weinend, und habe gesagt, Lamar, bitte vergib mir. Das war sündig von mir, was ich eben tat. Ich bitte um Vergebung, das war falsch. Ja, Papa, ich vergebe dir. Ich bat seine Brüder daneben sitzen, mir zu vergeben. Ja, Papa, wir vergeben dir. Ich gebrauchte die Geschichte in einer Predigt vor vielleicht 8 oder 10 Jahren. Der jüngste Sohn war damals 25 oder 27. Er sitzt am Mittagstisch. Papa, weißt du, warum ich schrie? Er konnte sich noch sehr gut an die Begebenheit erinnern. Ich sagte, nee, warum hast du geschrien? Papa, wir wollten wegfahren und ich bin zuerst zum Auto gegangen als Erster und habe mir einen Fensterplatz gesichert. Und meine Brüder kommen von beiden Seiten des Autos und rutschen mich in die Mitte und haben meinen Fensterplatz mir weggenommen. Oh. Ich habe das falsche Kind gezüchtigt. Nun, wir lachten an dem Tag darüber, weil er mir schon vergeben hatte. Er war nicht verbittert. Ich habe nochmals gesagt, oh, Entschuldigung, ich sagte, Papa, ist in Ordnung, ist kein Problem. Er hat mir schon vergeben. Und ich bin dankbar, dass unsere Beziehung super gesund ist. Wir fuhren zu ihm nach Taiwan, meine Frau und ich, und 2008. Und wir haben, ihm wurde gekündigt wegen der Rezession. Seine Firma hatte als größten Abnehmer Hewlett-Packard, HP, und die Aufträge sind zurückgegangen. Er musste entlassen werden. Und ich habe gesagt, Lamar, komm, nehmen wir einen Nachmittag zum Gebet und Fasten über deine neue Arbeitsstelle. Okay, wir setzen den Tag ein und sind dann zu seinem Gemeindehaus gegangen, dort in Taiwan, Aufzug ganz hoch gefahren, ein Zimmer gefunden, wo wir alleine waren für den ganzen Nachmittag. Wir beteten an, bekannten Sünde, einige Dinge, die ich ihm nannte. Ich sagte, ich denke, hier ist ein Problem. Das entwickelte sich, als du klein warst. Ein Widerwille, eine gewisse Rebellion. Oh Papa, was du sagst, stimmt. Ich betete, vor dem wir gingen, dass ich ihm helfen konnte, sich selber voll zu erkennen. Papa, das stimmt, was du sagst. Er hat es dem Herrn bekannt als Sünde. Wenige Tage später hat er eine Bewerbung eingereicht für eine neue Stelle. 13 Uhr nachmittags. Wir sitzen 20 Uhr abends im Zug in Taiwan. Läutet sein Handy. Ihm wird eine Stelle angeboten als Lehrer in einer Englischschule. Er unterrichtet Englisch bei Taiwanesen und dort lernte er seine Frau kennen. Und wir waren da für die Hochzeit. All das zurückzuführen zu einer Gebetszeit, die wir miteinander hatten als Vater und Sohn. Geschwister, es ist kaum etwas treffender als die Aussage von Johannes, dem Apostel. Ich glaube, es ist im 3. Johannes. Johannes sagte, ich habe keine größere Freude, als zu wissen, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und das kann ich heute Abend bestätigen. Unsere Kinder sind uns eine Freude. Aber ich muss schnell hinzufügen, ihr habt von einem Fehler gehört jetzt. Ich habe genügend Fehler als Vater gemacht, um unsere Kinder mehrfach zu verderben, um den Kindererziehungsprozess mehrfach kaputt zu machen, und betrachte die Tatsache, dass unsere Kinder mit den Weg mit Jesus gehen, als pure und reine Gnade Gottes, nicht als mein Verdienst. Gott ist gnädig mit uns und will uns helfen bei der Erziehung unserer Kinder. Meine Bitte an uns alle heute Abend ist, dass wir uns ermutigen lassen von der Schrift. Die Bibel hat sehr viel darüber zu sagen. Warnend, aber auch schützend. Und meine Hoffnung ist, dass diese Stunde Ewigkeitswert hat für uns alle. Dass wir sagen, Herr, ich will meine Kinder für dich, zu dir erziehen. Sie sind eine Leihgabe von dir an uns für eine kurze Weile, damit wir sie für dich, für deine Sache, für deinen Auftrag erziehen, dass du sie gebrauchst, wo du sie haben willst. Ich möchte bitten, dass wir uns zum Gebet erheben.